Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Vielleicht nimmt man es dieses Jahr noch stärker wahr als sonst, das sanfte Grün des Frühlings, das sich wieder breit macht und uns nach draußen zieht, obwohl wir ja lieber drinnen bleiben sollen. Wir beschäftigen uns in dieser Echtzeitausgabe ausschließlich mit Pflanzen, von der Schnittblume aus der Region über Einblicke in die Gefühlswelt der Flora bis hin zu biointensiver Landwirtschaft und dem Trendbegriff Market Gardening. Grüner wird's nicht. Eine Stunde Echtzeit von Menschen und Pflanzen.
Als Pflanzen werden Lebewesen bezeichnet, die sich nicht fortbewegen können und Photosynthese betreiben.
Mit meiner Tomatenpflanze rede ich gern.
Pflanzen sind lernfähig.
Slowflower heißt erst einmal regionale Blumen statt internationale Produktionsketten.
Die Blume blüht dann, wenn sie blüht, wenn das für sie auch der richtige Zeitpunkt ist. I'm heading for the patch to do
some blackberry picking. Können wir nicht einfach junge Bäume verwenden, wie der Maurer die Ziegelsteine, und aus vielen jungen Bäumen einen großen bauen? It's a plantation boogie
tonight. Grüne Ideen nicht nur für den Frühling in dieser Echtzeitausgabe, in der es auch, das klang eben schon an, um Baubotanik gehen wird, also das Bauen mit lebender Vegetation. Ist das eine Utopie? Darüber sprechen wir im Laufe dieser Sendung. Erstmal geht es aber um ganz praktisches Graben, um die fruchtbare Scholle, die in Zeiten von Corona ja auch wieder so eine neue Attraktivität bekommen hat. Market Gardening, damit bezeichnet man den Direktverkauf an den Kunden. Und das tut eine kleine Szene von ambitionierten Gemüsebauern, denen es gelingt, auf kleinsten Flächen hoch ertragreich zu produzieren. Landwirtschaft ohne Traktoren, nur mit Handbearbeitung. Der Vorreiter der Szene ist ein Kanadier namens Jean-Martin Fontier. Und mit einem seiner Eleven habe ich gesprochen, das ist Linus Keutzer. Hallo.
Hallo.
Grüße Sie. Herr Keutzer, Sie haben früher, soweit ich weiß, als Lehrer gearbeitet und jetzt sind Sie, ja, man könnte sagen, Bauer geworden oder Gärtner. Warum?
Das hat sich so entwickelt tatsächlich, und zwar ja so vom Hobbygarten ausgehend. Also ich habe angefangen vor 6, 7 Jahren, ja, wie viele, mit einem kleinen Beet und hab ein Hochbeet gebaut. Und das wurde immer mehr. Und irgendwann hatte ich so viel Ernte, dass ich die an Freunde, Familie und Arbeitskollegen verteilen konnte. Ja, und so nach und nach reifte dann so die Idee, dass ich vielleicht ein bisschen Gemüse verkaufen könnte, um an der Arbeit Stunden zu reduzieren. Ja, und dann ist es aber, hat es sich ganz anders entwickelt, weil ich dann angefangen habe, mich zu informieren darüber, wie man Gemüse vielleicht vermarkten kann, was es da für Methoden gibt. Und so bin ich auf diesen Trendbegriff Market Gardening oder auch den biointensiven Anbau aufmerksam geworden. Und
jetzt
hab dann
Sie
schnell gemerkt, ja, dass es die Möglichkeit gibt, wirklich auf kleiner Fläche, man da viel anbauen kann und vielleicht sogar davon leben kann.
Also es ist ja so, dass das Gemüse unheimlich dicht dort bepflanzt ist, also so wie es halt quasi in der konventionellen Landwirtschaft gar nicht möglich wäre, weil der Traktor da ja durch muss. Ist das der Trick dahinter, ja?
Ja, also die Techniken sind teilweise uralt, weil das eben handwerkliche Techniken sind, mit Handarbeitswerkzeugen, und da hat sich nicht viel getan. Auch da gibt es Spezialwerkzeuge, aber das ist nicht zwingend, sondern was wirklich neu ist, das sind die Erfahrungen aus den ganzen letzten Jahrzehnten, die damit einfließen, wie man aus kleinster Fläche einfach möglichst viel ausreizen kann. Und das ist zum Beispiel eben, dass man sehr, sehr enge Pflanzabstände hat, die in der Landwirtschaft überhaupt nicht möglich sind, weil die ja mit Traktoren noch durchfahren müssen, um den Boden zu bearbeiten. Und dadurch bildet sich zum Beispiel so ein Blattschluss, das heißt, es dringt kein Licht mehr auf den Boden. Die Sachen stehen so eng, dass es gerade funktioniert, aber eben auch so eng, dass sich kein Unkraut mehr dazwischen bildet. Also alles so kleine Kniffe eigentlich, die dafür sorgen, dass man A, weniger Arbeit hat und B, dass man auf kleinster Fläche echt richtig hohe Erträge erzielt.
Und was bauen Sie an?
Eigentlich alles, was hier wächst. Also mit Ausnahme von einigem Lagergemüse oder Sachen, die eben sehr, sehr raumgreifend sind und sich deswegen für diesen biointensiven Anbau nur bedingt eignen. Das
cool.
sind zum Beispiel Kartoffeln, Kohl auch. Also Sachen wie Brokkoli und Blumenkohl, das mache ich auf jeden Fall, weil das auch eine andere, also auch für die Kunden eine andere Wertigkeit hat als ein Kopf Weißkohl zum Beispiel. Obwohl das einen ähnlichen Pflanzabstand hat. Aber zum Beispiel kann man Brokkoli ja auch viel häufiger ernten und der wächst ja nochmal nach. Und ja, aber ansonsten tatsächlich alles. Auf dem Liesener versuche ich Melonen. Auberginen habe ich
auch raumgreifend
gehabt. Ja, das versuche ich in die Vertikale zu bringen. Genauso wie Tomaten, Gurken und so weiter, dass die an Spalieren aufwachsen. Das ist aber eher auch so eine Sache, auf die ich wirklich Lust habe. Aber ansonsten alles, was bei uns wachsen kann. Also von Salat über Sellerie bis hin zu dem klassischen Wurzelgemüse.
Und in diesem bei Jahr mache ich verstärkt wo in Deutschland?
Kräuter. Mittendrin, also mitten in Hessen bin ich.
Wenn man sich das so anhört, das hört sich ja erstmal wahnsinnig intelligent an eigentlich, ein Stück Boden so zu bewirtschaften. Und andererseits kann man sich natürlich auch fragen, wenn der Boden so verdichtet bepflanzt wird, ob er dann nicht auch wahnsinnig intensiv genutzt wird oder ausgebeutet wird. Also ob man da nicht ständig wieder, Nährstoffe nachliefern muss, damit er überhaupt all diese Pflanzen auf dichtem Raum zum Wachsen bringen kann.
Der große Unterschied bei diesem Konzept jetzt im Vergleich zur Landwirtschaft ist, dass man mit permanenten Beeten arbeitet.
Das heißt, die
Beete werden einmal angelegt. Viele sind da auch Verfechter davon, wirklich gar nicht umzugraben, sondern den Boden zu lassen, wie er ist und eher aufzubauen dann mit Kompostschichten und sowas. Aber vor allen Dingen, wenn die Beete einmal angelegt sind, dann bleiben sie so, wie sie sind und werden möglichst wenig gestört. Also man bearbeitet im Grunde genommen nur die obersten 5 Zentimeter und auch die nur, um den Boden ein bisschen zu zerkrümeln, um dann gut einsehen und pflanzen zu können. Aber alles darunter bleibt, wie es ist. Und man ernährt das dann durch regelmäßige Kompostgaben oder organische Düngemittel.
Das heißt, den Spaten nehmen Sie gar nicht mehr in die Hand, ja?
Den brauche ich höchstens, wenn ich Obststräucher pflanzen will. Okay. Aber sonst gar nicht mehr.
Und dann haben Sie auch nicht so einen schmerzhaften Rücken vielleicht, oder doch?
Der lässt sich nicht unbedingt vermeiden. Ja, aber das Spannende ist, dass mit vielen Mythen aufgeräumt wird, so Gartenmythen, wie dass man zum Beispiel sagt, wenn man Möhren anbauen will, die schön sind und gerade sind und keine Knicke haben, dann braucht man einen ganz tief gelockerten Boden und dann muss man zwei Spaten tief umgraben und so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe das gelesen und viele Sachen, die man liest, klappen auch nicht unbedingt. Also ein großer Teil ist eigene Erfahrung. Aber ich habe diesen Rat einfach mal befolgt und habe einfach auf eine völlig verdichtete, lehmige, steinharte Wiese 20 cm Kompost ausgebracht und da Möhrensamen eingesät. Und die sind tatsächlich aufgegangen und sind dann auch richtig groß geworden, teilweise 20, 30 cm lang geworden. Also riesige Möhren waren das. Und die sind kerzengerade runter in die lehmige, verdichtete Wiese gewachsen.
Wahnsinn.
Das waren tolle Möhren. Ich hatte dann nur Probleme, die rauszubekommen, weil die Grabgabel, die ging kaum in die Erde. Also um die Erde zu lockern, um die Möhren dann rauszubekommen.
Herr Kreuzer, das Konzept stammt, glaube ich, aus dem 19. Jahrhundert aus Frankreich. Jetzt frage ich Sie mal, wie viel Romantik ist da eigentlich bei Ihnen im Spiel? Das hört sich ja alles so manufaktummäßig an.
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Man muss dafür irgendwie geschaffen sein. Also man muss es gerne mögen, den Großteil des Tages mit dreckigen Händen und Füßen irgendwie auf dem Feld zu stehen und schwielige Hände zu haben und von der Sonne verbrannt zu werden. Also da muss man schon irgendwie Lust drauf haben, denn es ist knochenhart. Und das ist irgendwie aber tatsächlich das Romantische, würde ich sagen. Also das, was man an der Gartenarbeit mag. Aber gleichzeitig ist es schon so, dass da ganz, ganz, ganz viel Gehirnschmalz dahinter steckt und man wirklich krass und viel planen muss und sich da auch austauschen muss, weil man ja nicht all die Erfahrungen selbst sammeln kann und nicht jedes Buch ist unbedingt so aufschlussreich, weil der Autor vielleicht woanders wohnt, in anderen Regionen oder ganz andere Bedingungen hat. Und das ist das, was die Romantik wieder nimmt, würde ich sagen, also dieses ganze Geschäftliche.
Und glauben Sie, dass das von einer Graswurzelbewegung, die es ja momentan noch ist, zu etwas Größerem werden könnte?
Das weiß ich gar nicht so wirklich, weil im Grunde ist es so, dass ganz, ganz viele machen das. Noch viel mehr sind gerade dabei, das irgendwie zu starten. Und es gibt ganz, ganz viel Wissensbedarf, also Informationsbedarf. Und da ist es schön, dass sich eine Szene bildet, die sich vernetzt und austauscht. Aber im Grunde genommen macht jeder sein eigenes Ding in seiner Region. Und ich glaube eher, dass es sich ganz organisch so ausbreiten wird, wie es das jetzt schon tut. Und vielleicht so nach und nach auch in Deutschland ein bisschen mehr, wie es das jetzt schon in Amerika ist, einfach so als Alternative sichtbar wird. So, das wünsche ich mir.
Das sagt Linus Keutzer, Market Gardener in Hessen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch für die Zeit.
Was können Pflanzen eigentlich empfinden? Inzwischen weiß man, dass so ein Spruch wie dumm wie Bohnenstroh heute so nicht mehr haltbar ist, denn gerade die exquisit kletternde Bohne zeigt, dass sie kein bewusstlos vegetierendes Grünzeug ist. Sie klettert nämlich nicht irgendwie. Auch Pflanzen gelten mittlerweile als beweglich, empfindsam und mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet. Matthias Finger hat sich die neuesten Erkenntnisse angeschaut.
Na, du süßes kleines Ding, wie geht's dir heute? Mit meiner Tomatenpflanze rede ich gern. Gerade in Corona-Zeiten soll dies sonderbare Verhalten ja Hochkonjunktur haben, auch wenn die Pflanze nie antwortet. Bin ich noch normal?
Ja, also das möchte ich auf keinen Fall sagen, dass sie irre sind. Man muss es immer versuchen, so ein bisschen runterzubrechen auf das, was dann bei der Pflanze ankommt. Und sie reagiert auf Menschen nicht so besonders gut, weil sie das ja in der Evolution erst in der allerletzten Zeit überhaupt erlebt hat.
Erklärt Renate Scheibe von der Uni Osnabrück. Doch unumstritten ist:
Pflanzen nehmen Sinnesreize wahr.
Sanfte Klassik soll für aromatische Früchte sorgen. Heavy Metal und Beschimpfungen hingegen lassen Pflanzen verkümmern. Angeblich, das Grünzeug kann auch sehen.
Es ist nicht das entsprechende Organ vorhanden, sondern jede Zelle der Pflanze ist praktisch ausgestattet mit Rezeptoren. Dann kann sie diese Signale auch verarbeiten und entsprechend darauf reagieren.
Weil die empfindlichen Wurzelspitzen im Boden Nährsalzen entgegensprießen, können Gewächse auch riechen und schmecken. Irgendwie. Dieter Volkmann von der Uni Bonn.
Das ist nichts anderes als ein komplizierter Organismus. Das ist zunächst mal analog all diesen Dingen in unseren tierischen Organismen.
Unter Fachkollegen sind Volkmanns Ansichten umstritten. Dabei werden auf den Leitbahnen im Inneren der Pflanzen Reize elektrisch weitergeleitet.
Pflanzen können mit ihrer Umwelt kommunizieren.
Wenn also solch ein Rehkitz eine Knospe anknabbert, dann weiß die daneben stehende Mutterpflanze, da passiert etwas. Und da kommt es zu einer Kommunikation, ein gasförmiges Hormon, das von der Nachbarpflanze aufgenommen wird.
Und dort beispielsweise die Produktion des Fraßhämmers Tannin veranlassen kann. Viele dieser Abwehrstoffe sind als Gewürze beliebt. Auch der angenehme Duft frisch geschnittenen Grases ist ein Hilfeschrei gegen vermeintliche Fressfeinde. Katja Thielbürger von der Uni Tübingen.
Es gibt Pflanzen, die dann Feinde ihrer Feinde anlocken. Also da kommt die Raupe und frisst an der Pflanze und dann stößt die Pflanze einen Lockruf aus an eine Schlupfwespe, die dann ihre Eier in diese Raupe reinlegt.
Aufgrund eigener Versuche glaubt Thielbürger auch, dass wir Pflanzen konditionieren können wie Pavlovsche Hunde.
Pflanzen sind lernfähig.
Wir haben die im Prinzip hungern lassen und dann alle 2 Stunden für 10 Minuten Licht gegeben und die waren sozusagen dann nach 2 Stunden bereit. Jetzt muss ich möglichst schnell meine Blätter aufmachen, damit ich das bisschen Licht gut einfangen kann.
In der Bibel jedoch gehören Pflanzen nicht zu den Lebewesen, die Noah auf der Arche in Sicherheit bringt. Und Aristoteles verortet Gewächse irgendwo zwischen Steinen und lebenden Wesen, auch weil sie bewegungsunfähig seien, weit gefehlt.
Pflanzen können sich bewegen.
Allerdings erkennen wir das beispielsweise bei einer Bohnenpflanze nur im Zeitraffer. Händen gleich suchen die Pflanzentriebe nach Halt.
Pflanzen bewegen sich langsamer. Die wachsen dann auch in bestimmte Richtungen und bewegen sich dadurch. Naja, das sage ich, wenn ich jetzt weiter nach rechts will, dass ich sage, dann lasse ich mal meinen Arm darüber wachsen. Das können wir nicht, das können die Pflanzen schon.
Vorausschauendes Verhalten und situationsabhängiges Reaktionsvermögen. Für Tiere entworfene Intelligenzdefinitionen gelten ebenfalls für Pflanzen, auch wenn es kein zentrales Gehirn gibt.
Es sind im Sinne von Schwärmen in solch einem multiplen System, in dem zwar vielleicht nur wenige Zellen sind, aber Millionen von kleinen Anhäufungen von Zellen.
Ob das für ein Bewusstsein reicht? Mit Gefühlen oder gar Schmerzempfindungen, beispielsweise beim Verzehr durch den Menschen? Zum Glück bilden sich ja abgeerntete Pflanzenteile immer wieder neu. Gewächse sind dezentral vernetzt, wie das Internet, und können sich regenerieren. Wir Menschen haben das leider nicht drauf.
Keine schöne Vorstellung, dass so ein Rehkitz an der Knospe knabbert und dass der Pflanze dann auch noch Schmerz verursachen könnte. Matthias Finger über Fragen zum möglichen Bewusstsein von Pflanzen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Kaspar, was kritzelst du denn da?
Ich dichte, Grete, tralala.
Oh, mein Kaspar ist ein Poet.
Ich liebe es, wenn er mir steht.
Na, höre.
Na, höre reimt sich auf Möhre und auf Getöse reimt sich.
Beherrsch dich, ich werde böse.
Ohne Sinn für Lyrik wird der Genuss sehr schwierig.
Schreib du für mich ein Liebeslied.
Grete, schließ die Tür, es zieht.
Lass mal eine Probe hören.
Erstes Gebot, du sollst nicht stören.
Ich wäre gerne deine Muse.
Einfach lästig, das Geschmuse.
Okay, okay. Ich hab schon kapiert.
Totenstill muss es sein, wenn der Dichter kliert.
Ihr Anruf könnte sein.
Ich hasse diese Scheißdinger. Ist mir doch egal, ob ich sie jemals wiedersehe.
Taxi!
Jetzt ist er aber ganz schön lange weg. Ich rufe mal an.
Ihr Anruf kann zurzeit leider nicht entgegengenommen werden. Bitte überprüfen Sie die Nummer und versuchen.
Es regnet diesen dünnen Regen seit vorgestern. Er ist da, er kommt und ist da, er treibt.
Er schwebt durch die Straßen.
Es fallen keine Tropfen, aber es regnet.
Wir leben in einer Wolke, das ist der Nieselregen. Und er riecht nach nichts. Der hat keinen Geruch.
Er hat eine Farbe. Er ist grau, weiß, grau. Feiner und feinster Nieselregen. Winzige Tropfen. Du wirst von allen Seiten nass.
Winzige, helle Tropfen auf der Haut, im Haar, auf der Kleidung.
Und dann eine dünne Schicht Wasser auf allem. Es sprüht dir in dein Gesicht. Du wischst das Wasser weg.
Der Natur möglichst nahe zu sein, das ist ein ganz alter Traum der Menschheit. Ob das nun die Cabin in the Wood ist, der eigene Garten oder die grüne Fassade oder eben das Holzhaus, das ja auch letztendlich aus bearbeiteter Natur besteht. Noch einen Schritt weiter geht die sogenannte Baubotanik, die experimentiert mit der Pflanze als wachsendem Baumaterial. Der Architekt Ferdinand Ludwig war Mitte der Nullerjahre einer der Wegbereiter. Er ist Professor für Landschaftsarchitektur an der TU München. Hallo, Herr Ludwig.
Hallo.
Baubotanische Projekte, wie kann man die denn jetzt eigentlich am besten beschreiben? Das sind ja zunächst mal so eine Art architektonische Skulpturen, die auf einem bestimmten Pflanzengrundriss basieren, oder?
Es sind auf jeden Fall architektonische Projekte, die so aufgebaut sind, dass Bäume eine tragende Rolle oder eine wesentliche Rolle spielen. Wir pflanzen Bäume, wir lassen Bäume wachsen, wir verändern sie in ihrem Wachstum, um daraus räumliche Strukturen zu bilden, die einen wichtigen Bestandteil eines architektonischen Bauwerks dann bilden.
Okay, und dem Ganzen liegt natürlich am Anfang auch so eine Art Entwurfsidee zugrunde, ne? Das heißt, man pflanzt die Bäume auch erstmal in einer bestimmten Anordnung.
So ist es. Wir haben natürlich immer einen Plan. Wir haben immer eine Idee und wir haben damit eine Ausführungsplanung für einen Anfangszustand. Aber damit sind wir nie fertig, sondern es entwickelt sich ja immer weiter und wir streben dann einen Zustand an, der vielleicht in einigen Jahren oder Jahrzehnten auch erst erreicht werden kann. Der Plan sieht meist vor, dass wir nicht nur im Boden die Bäume pflanzen, sondern auch im Luftraum. Wir nennen das dann Pflanzenaddition, sodass wir auch Bäume in Pflanzgefäßen haben, die wir mit den anderen im Boden verbinden. Und die verwachsen dann im Laufe der Zeit zu einem größeren Gesamtorganismus.
Mhm. Im Prinzip ja vielleicht auch eine Weiterführung dessen, was in barocken Gärten auch schon gemacht worden ist, oder mit Pergolen und Laubengängen und so weiter.
Der Barockgarten kennt natürlich viele Spielarten der lebenden Architektur. Der Unterschied zu dem, wie wir heute Baubotanik sehen, ist, dass der Barockgarten ja sehr stark formal geprägt war. Dort hat man versucht, Bäume, ich sag's mal so, in architektonische Formen zu pressen. Also man hatte die Idee eines Bogenganges in einer Form ähnlich wie steinerne Architektur. Und so hat man dann den Baum geformt und geschnitten. Und wir sagen eigentlich eher, wir versuchen, die natürlichen Wachstumsmuster der Bäume zu verstehen. Wir haben eine bestimmte Leistungsanforderung an den Baum. Er soll beispielsweise eine bestimmte Tragfähigkeit erreichen als Struktur. Und dabei ist es uns ein bisschen egal, in welcher Form. Also wie das dann genau aussieht, ist bei uns eher eine offene Frage. Da gestalten wir natürlich mit, aber da lassen wir den Baum sozusagen auch selber seine eigene Form finden.
Und warum machen Sie das?
Ja, das ist eine hochspannende Frage. Ich mache das ja schon relativ lange. Ich bin als Student schon über historische Beispiele gestolpert, wie man solche lebenden Architekturen bilden könnte. Da sind zu nennen in Deutschland die Tradition der Tanzlinden, ganz tolle Baumbauwerke und auch dann sehr faszinierend die lebenden Wurzelbrücken in Indien, die wir aktuell in einem Forschungsprojekt untersuchen. Und das hat mich schon sehr früh in den Bann geschlagen, zuerst einmal aufgrund so einer konzeptionellen Faszination, dass halt Architektur, die ja immer tot ist, also die immer statisch ist, die immer aus technischen Materialien wie Stahl, Glas, Beton, Stein etc. besteht, plötzlich etwas ist, was tatsächlich lebt, was dynamisch ist, was sich verändert, was sich an Umweltbedingungen anpasst und so weiter und die dann auch mit der Umwelt in einer ganz neuen Art interagiert. Das heißt, dass ja ein Baum verändert sich im Laufe des Lebens ja abhängig beispielsweise vom Einfluss des Windes, vom Einfluss der Sonne und so weiter. Und das drückt sich dann alles in seiner Form aus. Und so eine interaktive Architektur, die gibt es eigentlich gewöhnlich nicht. Und das Spannende ist hier natürlich, dass sie auch positiv auf die Umwelt wirken kann. Also solche Gebäude sind ja Habitate für Vögel und für andere Tiere beispielsweise. Und sie können zu einem angenehmen Mikroklima beitragen. Und das sind natürlich Aspekte, die sind heute wichtiger denn je.
Also ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ernst ich das zu nehmen habe. Wenn man jetzt mal Architektur denkt als Habitat des Menschen, ist ja so eine Dynamik eher unpraktisch, ne? Also es gibt ja einen guten Grund, weshalb man tote Materialien nimmt.
Das ist natürlich ein Stück weit richtig, so aus einem pragmatischen Punkt heraus. Dazu muss man zwei Sachen sagen. Das eine ist, dass wir jetzt keine Puristen in dem Sinne sind, dass wir sämtliche Baumaterialien oder Bautechniken durch etwas Lebendes ersetzen wollen. Ganz im Gegenteil, wir streben eine Systemthese an zwischen pflanzlichen und technischen Materialien, die auch miteinander verwachsen. Und da soll jeder Teil sozusagen das leisten, was er am besten kann sozusagen. Also wenn Sie jetzt ein Projekt wie einen Steg anschauen, dann nutzen wir dort die Verankerungskraft des Baumes im Sinne der Wurzeln als Fundament und dann die Tragfähigkeit des Stammes. Aber die Lauffläche beispielsweise ist technisch gebildet oder auch der Handlauf oder ein Geländer sind technische Elemente, weil sie das unglaublich schwer mit Pflanzen hinbekommen. Und diese Dynamik, die Sie angesprochen haben, die ist natürlich für den Nutzer und auch für Architekten eine Zumutung erstmal, weil man wirklich gewohnt ist, mit Statischem zu arbeiten. Denn da gibt es auch gute Gründe natürlich, Sicherheitsnachweise und so weiter, die extrem schwer zu führen sind, wenn etwas sich dynamisch verändert. Aber ich finde es eigentlich unglaublich spannend, weil die Baubotanik uns auf einen Punkt aufmerksam macht, der bei anderer Architektur auch vorliegt, nämlich so richtig fertig ist es ja immer doch nicht. Wir bauen Gebäude um und wir haben Alterungsprozesse. Aber das ist etwas, wo ich finde, wir müssen uns sehr intensiv mit auseinandersetzen, wenn wir Themen wie Nachhaltigkeit oder einen neuen Umgang mit unserer natürlichen Umwelt wirklich ernst nehmen.
Das Ganze hat natürlich auch was Utopisches, oder?
Das Ganze hat was Visionäres in dem Sinne, dass es ist nicht immer der einfachste Weg, aber wir denken schon, dass man damit die Möglichkeiten der grünen Architektur, wo wir sonst so Bauwerksbegrünungen kennen, nochmal um ein Vielfältiges erweitern kann, weil man wirklich dann Gebäude haben kann, die ja wie eigene Baumkronen haben und Baum und Bauwerk gleichzeitig am gleichen Ort stattfinden. Das ist machbar, das ist auch technisch umsetzbar. Das muss man natürlich nur auch wollen. Und in den allermeisten Fällen denken wir ja oft noch sehr klassisch in so Trennungen. Entweder ich habe hier einen Baum oder ich habe hier ein Haus. Und das muss man, glaube ich, erstmal verstehen, dass das meiner Meinung nach sehr überholt ist, so zu denken. Und wenn der Groschen gefallen ist, dann ist es, glaube ich, etwas, ja, was visionär ist, aber was auch einen machbaren Weg aufzeigt. Mhm.
Welche Bauwerke sind möglich? Alles?
Nein, also alles ist nie möglich. Natürlich ist es ganz, ganz selbstverständlich so, dass jedes Material, auch jedes tote Material, hat ja seine Eigenschaften, wodurch seine Möglichkeiten aufgezeigt werden und auch die Grenzen der Anwendung aufgezeigt werden. Wenn es beispielsweise um eine Tragkonstruktion geht, dann ist das ein Anwendungspotenzial eher beschränkt, weil die Belastbarkeit natürlich nicht so hoch ist, wie wenn ich jetzt einfach x-beliebig viele Stahlstützen irgendwo stellen kann. Das sind dann eher kleinere Bauten. Wir denken aber auch ja sehr viel an sowas wie Baumfassaden. Und da sehen wir ein extrem großes Anwendungsspektrum, vor allem auch im Bahnenraum von.
Also eine Art begrünte Fassade, ja?
Eine Fassade, wo sozusagen der Baum mit Balkonen beispielsweise verwachsen ist und die so eine Einheit bilden. Also ich trete dann quasi aus meinem Wohnzimmer durch die Balkontür in die Baumkrone ein.
Okay.
Ja, so kann man sich das vorstellen. Ja. Was mit der Technik so nicht geht, wäre jetzt ein Wolkenkratzer oder sowas. Da ist einfach die Höhe begrenzt auf die natürliche Wuchshöhe des Baumes.
Tja, so könnten Bäume zu Architektur werden. Ferdinand Ludwig ist der Begründer der sogenannten Baubotanik. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Ludwig.
Dankeschön.
Slow Flowers, das ist eine relativ neue Wortschöpfung, abgeleitet von Slow Food. Gemeint sind damit Schnittblumen, die man guten Gewissens kaufen kann und die auch noch gut aussehen. Das bedeutet, sie sind nicht einmal um den halben Erdball geflogen, bis sie bei uns in der Vase stehen. Und sie sehen häufig so aus, als hätten wir sie gerade selbst auf dem Feld gepflückt. So stehen sie auch in der Vase, nicht eng aneinander gepresst, sondern locker, fluffig, ganz natürlich halt. Es wäre nicht schlecht, meinen Floristinnen, die mit solchen Blumen handeln, wenn man öfter darauf achten würde, wie das Leben dieser Pflanzen war, bevor sie im Wasserkübel im Laden landeten.
Man kann das auch als Botox-Blumen bezeichnen. Da ist kein Prozent mehr echter Natur, Freiheit oder Wildheit.
Sagt Katharina Funk über die immer gleich aussehenden Tulpen- und Rosensträuße, die es im Supermarkt nur 2,99 im 10er-Pack schon lange vor der Saison zu kaufen gibt. Katharina Funk hat sich vor gut 2 Jahren mit anderen Floristinnen und Blumenzüchtern zusammengetan, um nichts weniger zu versuchen, als den Blumenverkauf zu revolutionieren. Mit Slow Flowers. Slow Flower heißt erst einmal regionale Blumen statt internationale Produktionsketten. Nicht den Rosenstrauß aus Kenia, der in den Niederlanden auf dem Großmarkt versteigert und in Bremen verkauft wird, sondern die Amaryllis, die am Niederrhein angebaut und in Düsseldorf verkauft wird. Bei Slow Flowers geht es aber nicht nur darum, wo sie angebaut werden, sondern auch wie.
Die Blume blüht dann, wenn sie blüht, wenn es für sie auch der richtige Zeitpunkt ist. Und wir versuchen daran so wenig wie möglich künstlich das zu beeinflussen. Also wir arbeiten nicht mit beheizten Gewächshäusern, wir arbeiten nicht mit künstlichem Licht im großen Stil, nicht mit Spritzmitteln, sondern wir versuchen dadurch, dass wir eine große Vielfalt haben auf einem kleinen Feld, dass sich die Nützlinge gegen die Schädlinge durchsetzen.
Auf der neuen Website slowflower-bewegung.de listet Katharina Funk Floristen und Züchter auf, die nach diesem Prinzip anbauen. Denn in Deutschland sind die Slow Flowers noch ein Nischenprodukt. Viele Kunden wissen gar nicht, woher ihre Blumen kommen. Entstanden ist die Slowflower-Bewegung in den USA, wo wie in Deutschland etwa 80% der Schnittblumen importiert werden. American Grown heißt das Schlagwort, das der Umwelt nutzen und für bessere Arbeitsbedingungen stehen sollte. Im Weißen Haus gibt es nur noch in den USA gezüchtete Sträuße. In Großbritannien haben die Briten nicht zuletzt durch die Heirat von Harry und Meghan das Konzept von regional und chemiefrei angebauten saisonalen Hochzeitsblumen kennengelernt. Aber es gibt auch in Deutschland Läden, die so saisonal und regional wie möglich arbeiten, etwa Blumen Goldbeck im Berliner Sprengelkiez. Hier fragen Kunden oft nach nachhaltigen Blumen, erzählt Lilly Erasin.
Von Brautpaaren, die ihre Hochzeit möglichst CO2-Fußabdruck gering halten wollen, bis zu ambitionierten Hobbybäckerinnen oder auch Profibäckern, die einfach Torten mit pestizidfreien Blüten schmücken wollen. Genauso wie essbare Blumensträuße verschenkt werden wollen oder die Menschen einfach grundsätzlich der Umwelt mit ihrem Konsum so wenig schaden wollen wie möglich.
Weil das Angebot saisonal und regional ist, wechselt es natürlich im Jahr über. Im Winter kommen dann schon Blumen im Sortiment vor, die einen etwas weiteren Weg haben, etwa aus Israel, aber eben auch viele Trockenblumen. Sowieso ist oft auch das Aussehen von Slow-Flower-Sträußen etwas anders als die monotonen Discounter-Zusammenstellungen. Das liegt am Field-to-Vase-Konzept, also direkt vom Feld in die Vase.
Das macht diesen riesigen Look eigentlich aus, den saisonale Sträuße haben. Es sind halt viele kleine saisonale Blüten, die können natürlich auch größer sein. Rittersporn ist schon eine amtliche, prächtige Blume, genauso wie eine Pfingstrose. Aber der Look ist eher wild und natürlich.
Trotzdem, sagt Lilly Erasin, könne natürlich auch mit nachhaltig angepflanzten Blumen ein anderer, eher glamouröser Look zum Beispiel gebunden werden. Und auch was das Durchhaltevermögen in der Vase angeht, könnten Slowflowers mit den hochgezüchteten Protzblumen mithalten.
Es gibt Blumen, die länger halten und es gibt Blumen, die nicht so lange halten. Es gibt Blumen, die ihre zerbrechliche Schönheit in 5 Tagen zeigen und andere können 20 Tage total schön sein. Und selbst dann, wann ist denn eine Blume nicht mehr schön? Ich finde die Vergänglichkeit einer Blüte und wenn sie Blütenblätter dann gläsern werden und eins nach dem anderen abfällt, zum Beispiel von einer Tulpe, finde ich super schön.
Das ist dann Schönheit des Verfalls. Katharina Kühn sprach mit Floristinnen über Slowflowers, Schnittblumen aus der Region. Das war unsere Echtzeitausgabe Grüner wird's nicht von Menschen und Pflanzen. Ich bin Marietta Schwarz, mache mich demnächst hochmotiviert in den Garten und empfehle Ihnen, das geht übrigens auch beim Harken, noch unseren Echtzeit-Serien-Podcast. Tschüss, machen Sie es gut und genießen Sie den Frühling.